Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Ich bin Stefan und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder zuhört. Und heute habe ich den Michael zu Gast. Hallo Michael.
Grüß dich, Stefan.
Michael, wir starten oftmals mit ein paar kleinen oder mal einer kleinen Frage so zum Einstieg in diesen Podcast. Und für dich habe ich mir heute die Frage überlegt, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du am liebsten und warum?
Das ist eine spannende Frage. Ja, ich glaube, ich mag schon auch den Klang von einem Klavier. Aber jetzt gleich zu sagen, warum ich das am liebsten wäre, ich glaube, es hat eine Menge Potenzial. Man kann unglaublich viel drauf machen, also diese extrem tiefen Töne und die hohen Töne und dann aber auch ganze Sinfonien kann man auf so einem Klavier spielen, das ist schon was Cooles.
Wie sieht das bei dir aus, wenn du sagst, das wäre vielleicht was, wenn du ein Instrument wärst? Siehst du das bei dir auch oder sehen andere das bei dir auch? Eine Menge Potenzial oder eine Vielfalt?
Ja, manchmal denke ich schon, ich bin eher nicht so der Spezialist auf einem ganz besonderen Gebiet, sondern halt schon auch vielfältig, glaube ich schon. Ich bin schon auch vielfältig unterwegs, teilweise auch in meiner Arbeit und so und habe schon auch verschiedenste Erfahrungen gemacht in meinem Leben und von daher, ja, das passt vielleicht schon ganz gut.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer großen Vielfalt. Was machst du denn, wenn du gerade auch schon deine Arbeit ein bisschen angesprochen hast? Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit rein, dass wir dich kennenlernen können.
Ja, also ich bin jetzt seit ungefähr 9 Jahren im Einsatz mit Wycliffe bei der Partnerorganisation SEL. Und ich arbeite für Sprach- und Übersetzungsprojekte in der ehemaligen Sowjetunion. Also das sind die ganzen Länder in Zentralasien, das ist Russland, das ist die Kaukasusregion. Und im Speziellen beschäftige ich mich oft mit digitalen Medien. Also ich bin jetzt nicht ein Bibelübersetzer, der nur an einem konkreten Projekt arbeitet, sondern arbeite eigentlich für viele Projekte und helfe denen, schon vorhandene Bibeltexte oder auch Audioaufnahmen quasi zu veröffentlichen in Form von Smartphone-Apps meistens. Und ja, bin aber auch dazu da, die Kollegen so ein bisschen zu beraten und die auf dem neuesten Stand zu halten, was im Moment gerade technisch es Neues gibt, damit sie das auch in ihren Projekten gut nutzen können. Mache auch ein bisschen Verwaltungsarbeit dann noch hier bei uns im Büro. Genau. Es ist recht vielfältig.
Wenn du sagst, bei uns im Büro, ich weiß, du arbeitest nicht direkt beim Wycliffe-Zentrum in Deutschland, sondern das Büro von dir ist im Schwarzwald. Wie kommt das?
Ja, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, glaube ich. Es gibt hier im Schwarzwald, und zwar, man könnte sagen, am Fuße des Südschwarzwalds in der kleinen Stadt Kandern eine internationale Schule, die nennt sich Black Forest Academy. Und die Schule ist eigentlich der Grund, dass sich hier in diesem kleinen Städtchen auch so verschiedene Organisationen einfach angesiedelt haben mit so ein paar kleinen Büros und so. Und unter anderem eben auch die Wycliffe-Partnerorganisation SEL, die hier ein kleines Büro, eigentlich sogar 2 kleine Büros hier in Kandern betreibt. Und es ist halt so gekommen, weil viele Leute, viele Kollegen von mir, die waren vielleicht im Land selbst zuerst im Einsatz und haben dann auch ihre Kinder unterrichtet zu Hause. Aber wenn dann die Kinder in ein bestimmtes Alter kommen, dann ist es auch gut, die sind fest in der Schule irgendwie. Oder es gab zum Beispiel in dem Land, wo die waren, dann die Situation, dass sie nicht mehr bleiben konnten aus Sicherheitsgründen oder so. Und dann haben die praktisch sich dann hier niedergelassen in Deutschland und machen dann ihre Arbeit aus der Ferne, sozusagen von Deutschland aus. Und ja, und deswegen ist halt dieses Büro hier entstanden. Ich bin die meiste Zeit der einzige Deutsche hier im Büro, obwohl wir hier in Deutschland sind. Die meisten Kollegen von mir sind tatsächlich aus den USA.
Wie ist das so für dich, von Deutschland aus letztlich für andere Länder zu arbeiten? Ich stelle es mir manchmal herausfordernd vor, weil du ja gar nicht so intensiv in die Kultur der Partner vor Ort irgendwie einsteigen kannst, der Menschen vor Ort, für die du die Apps zum Beispiel erstellst.
Ja, das stimmt. Manchmal fehlt mir schon ein Stück weit der Kontakt auch zu den Einheimischen in den Projekten. Ich habe ab und zu auch ein paar Reisen mal gemacht, wo wir irgendwie zu Workshops waren, zum Beispiel in Russland. Aber das ist im Moment dann auch nicht mehr so möglich. Und da fehlt mir schon manchmal so ein bisschen der Kontakt zu den Einheimischen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch eine coole Sache, hier von Deutschland aus arbeiten zu können. Man hat dann auch nicht so viele Schwierigkeiten, die vielleicht die Leute dann haben, die in den anderen Ländern dann, in den Einsatzländern dann arbeiten. Also es hat eben Vor- und Nachteile. Ich habe dann eben schon auch auf Konferenzen oder so dann auch ab und zu Kontakt mit Leuten von Partnerorganisationen und genau, man ist dann schon auch im Austausch mit denen dann und ich glaube, den Vorteil, den ich habe, ist, dass ich in meiner Position einen großen Einblick in viele verschiedene Projekte habe und schon auch einen weiten Horizont habe und mir gut vorstellen kann, was die Schwierigkeiten in den verschiedenen Projekten dann sind und wie auch der Kontext unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Land ein Projekt ist oder wie groß die Volksgruppe ist oder wo es, wie der religiöse Hintergrund vielleicht ist von den von der Zielgruppe, sage ich jetzt mal.
War es denn trotz allem mal auch ein Gedanke für dich oder auch für euch als Familie, wirklich auch ins Ausland zu gehen? War das vielleicht so der erste Schritt, den ihr mit Wycliffe auch unternehmen wolltet und ist es dann doch anders gekommen? Oder war von vornherein klar, okay, von hier aus in andere Länder zu wirken?
Ja, das war tatsächlich am Anfang so, dass wir eigentlich in die Bibelübersetzungsarbeit in Ostasien einsteigen wollten. Meine Frau kommt auch aus der Region, sie ist aus Taiwan. Und da wollten wir tatsächlich in ein Land in dieser Region dort gehen. Wir haben das dann auch verfolgt eine Weile und haben dann da geguckt, ob das für uns passt. Aber aus verschiedenen Gründen ist das dann nicht dazu gekommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war vielleicht ganz gut so. Die Arbeit hier in Eurasien, so nennen wir unsere Region, in der wir hier arbeiten mit SEL, ist dann vielleicht doch passender für uns als Familie mit Kindern. Ist es eben auch immer eine große Herausforderung, in den anderen Erdteil zu ziehen und dann eben auch dafür zu sorgen, dass die sich wohlfühlen, dass die ganze Familie sich wohlfühlt. Von daher ist es jetzt so, wie es am Ende gekommen ist, eigentlich richtig gut.
Wie ist es dazu gekommen, dass ihr überhaupt mit Wycliffe in Kontakt kamt? Gab es da irgendwie auch noch mal eine Vorgeschichte? Wie war so euer Weg zu Wycliffe?
Ja, also das kam so, als Kind hatte ich schon mal was von Wycliffe gehört, da hatte ich mal ein Buch was über Wycliffe gelesen, das war so ein Buch direkt für Kinder gewesen, so eine Geschichte irgendwie. Und da hatte ich das so ein bisschen eben im Hinterkopf behalten, dass das eine coole Sache ist mit dieser Bibelübersetzung in fernen Ländern irgendwo. Später dann war ich mal mit einer anderen Organisation unterwegs, mit UM, auf diesem Schiff Doulos. Und da waren auch immer mal Mitarbeiter von Wycliffe da und haben über die Arbeit berichtet. Also da habe ich dann das noch mal ein bisschen mehr verstanden und noch ein bisschen mehr auch Interesse wurde da bei mir geweckt. Und dann, ja, in einer Lebenssituation, die für mich nicht so ganz einfach war, wo ich mal einen Beruf, einen Job verloren hatte, wo meine Kinder klein waren, wo ich mal ein bisschen eine schwierige gesundheitliche Situation hatte und hatte dann eben auch, ja, diesen Job dann verloren. Da habe ich dann halt nochmal neu überlegt, wie geht es für mich eigentlich weiter und hatte so ein bisschen eben auch das Gefühl, ja, dass Gott mit mir noch was anderes vorhat, mit unserer Familie was anderes nochmal vorhat. Und dann sind wir tatsächlich zu den Infotagen gefahren von Wycliffe. Das war im April 2010. Und da, ja, hat es uns eigentlich schon auch sehr gut gefallen und da hat dann während diesen Tagen und auch kurz danach hatten wir das Gefühl, dass Gott einfach das bestätigt, dass wir uns auf diesen Weg machen sollen, Einsätze mit Wycliffe dann in der Zukunft zu machen.
Du hast gerade gesagt, du hast vorher auch einen Beruf mal verloren. Was hast du denn vorher gemacht? Was hast du gelernt? Was bist du eigentlich von Haus aus?
Ja, ich bin eigentlich Elektriker. Das hatte ich gelernt, habe das auch für einige Jahre gemacht, habe dann später nochmal einen Techniker gemacht und dann als Techniker mal eine kurze Zeit gearbeitet. Genau, das ist also so ein bisschen dieser technische Hintergrund. Den Techniker hatte ich dann auch im Bereich Datenverarbeitung gemacht. Also das hatte schon auch ein bisschen was mit Computern dann zu tun, mit Programmierung und so. Genau, das ist eigentlich mein Hintergrund gewesen. Und ja, später, als ich dann mich auf den Einsatz mit Wycliffe vorbereitet habe, hatte ich dann auch nochmal 3 Jahre eine theologische Ausbildung gemacht, was mir auch sehr viel Freude gemacht hat.
Ich habe in einem eurer Rundbriefe auch gelesen, dass ihr eine gewisse Zeit auch in Nordirland wart. War das diese theologische Ausbildung, die ihr gemacht habt,
Ja,
oder
ganz
war
genau.
das nochmal aus einem anderen Grund?
Ja,
Okay.
genau, wir waren aus diesem Grund in Nordirland und zwar wollte ich diesen diese Ausbildung schon gerne auch in Englisch machen, weil wir dann in der Zukunft sowieso in der englischsprachigen Umgebung dann eben im Einsatz sind. Also jetzt sind wir ja auch in der englischsprachigen Umgebung im Einsatz und meine Frau fällt Englisch sprechen leichter als Deutsch sprechen. Und von daher hatten wir uns eben was gesucht, wo wir das, diese theologische Ausbildung dann schon im Ausland machen können. Und wir hatten dann von dieser Bibelschule gehört, von dieser theologischen Ausbildungsstätte in Nordirland und ja, hatten dann am Ende auch eine richtig gute Zeit dort, haben viele Freunde kennengelernt, viele Leute kennengelernt.
Man merkt schon, du bist auf jeden Fall von vornherein irgendwie sehr international unterwegs. Wie ist das für dich? Man hört es ja ein wenig, dass du noch in der DDR geboren bist, aller Wahrscheinlichkeit nach. Der Dialekt, der lässt sich nicht ganz leugnen. Wie fühlt sich das für dich an, einfach auch mit den Erfahrungen, die du da vielleicht noch in der Zeit gemacht hast? Da warst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen kleiner, aber eben, du warst in Nordirland, du arbeitest jetzt für Eurasien, eine sehr große internationale Region, bist eigentlich in einem internationalen Team vor Ort, bist mit einer Taiwanerin verheiratet. Da ist natürlich sehr viel Internationalität, Interkulturalität auf einmal geballt quasi in deinem Leben. Wie geht's dir damit? Was sind vielleicht so die schönen Seiten davon, aber gibt es vielleicht auch so ein paar Herausforderungen, die du da benennen könntest?
Also grundsätzlich empfinde ich es einfach als ein riesengroßes Privileg und eben auch nicht als selbstverständlich, dass ich eben als Ostdeutscher jetzt so international unterwegs sein kann, dass ich eben diese Erfahrungen machen konnte, Englisch ordentlich lernen konnte, mal in Großbritannien oder Nordirland leben konnte und ja, eine Frau aus dem Ausland geheiratet habe und so und jetzt bei Wycliffe eben auch international arbeite. Also das ist eigentlich cool, wenn man bedenkt, wie wir damals eingesperrt waren in der DDR. Und ja, ist einfach immer noch ein Wunder, dass die Mauer gefallen ist und dass jetzt eben diese Freiheit eben auch herrscht. Und ich denke auch, dass ich vielleicht durch meine Zeit in der DDR ein bisschen besser mich in die Länder Osteuropas reindenken kann. Also wann immer ich in Russland bin oder früher war ich auch mit UM manchmal in einigen anderen osteuropäischen Ländern. Genau, da fühlt man sich dann schon auch ein Stück heimisch irgendwie, obwohl das nicht dasselbe ist, aber so ein bisschen die Lebensweise, die Menschen und ja, wie alles dort aussieht und so, das erinnert mich dann auch schon ein Stück weit an die DDR. Ja, und Probleme, ja klar, es gibt auch immer, wo es bereichernde Sachen gibt, auch Herausforderungen zum Beispiel. Es ist schon auch nicht leicht, ja, wenn man jetzt in einer interkulturellen Ehe lebt, eine interkulturelle Familie hat, wie wir das so sind, da gibt es natürlich auch Herausforderungen, das ist auch ganz klar, mit Sprache und mit Kultur. Man muss dann halt schauen, dass man das ja gut bewältigt und aus schwierigen Sachen auch irgendwie dann wieder seine Lehren zieht und was lernt daraus.
Wie viel kriegst du von der Kultur deiner Frau mit? Seid ihr häufiger mal auch in Taiwan bei ihrer Familie, um die dort zu besuchen, dass du einfach da auch mehr in diese Lebenswelt nochmal mit reingenommen wirst?
Ja, also ich selbst bin jetzt nicht jedes Jahr in Taiwan, meine Frau eigentlich schon, mal für eine gewisse Zeit, jedes Jahr ums chinesische Neujahr herum meistens, das ist meistens so im Januar oder Februar. Ich selbst bin alle 2, 3 oder 4 Jahre dann auch mal mit in Taiwan, mit der ganzen Familie und es ist schon immer cool, das zu erleben. Also jedes Mal, wenn man da hinkommt, merkt man wieder, was das doch auch für eine andere Welt ist im Vergleich zu dem Leben hier in Europa und das bereichert schon nochmal die Welt irgendwie mit anderen Augen zu sehen. Und das Interessante ist schon, dass ich durch meine Frau eben auch hier in Deutschland oder in Nordirland immer wieder dann mit Chinesen in Kontakt komme, weil sie halt dann schon auch den Kontakt sucht zu Leuten, die ihre Sprache sprechen. Also damals in Ostdeutschland schon, wo wir da ein paar Jahre mal gewohnt haben, da hatten wir so eine kleine Studentengemeinde von chinesischen Studenten dann uns gesucht und hatten dort nette Leute kennengelernt. Und Nordirland sind wir in eine chinesische Gemeinde gegangen, die aber auch einen englischsprachigen Gottesdienst dann hatte und haben dann auch viele super nette Leute kennengelernt. Und man wird dann schon in diese Kultur mit reingezogen, auch durch das Essen, was es dann zu Hause gibt und durch verschiedene kulturelle Sachen, die verschiedenen Feste, die man in der chinesischen Kultur dann feiert und so. Da bekommt man ein bisschen was davon mit und genau, wie die Leute dann so ticken, das bekommt man schon auch ein Stück weit mit.
Du sagtest gerade, es ist irgendwie auch noch mal eine ganz andere Welt. Kannst du beschreiben, was dich daran auch so fasziniert?
Ja, es ist nicht das, ist nicht so, dass mich alles daran fasziniert. Es ist auch zum Beispiel ein sehr stressiges Leben in Taiwan. Ich glaube, die Leute arbeiten noch härter als die Leute in Europa. Zumindest viele haben nicht so dieses soziale Sicherungssystem. Also die sind dann auch unter viel Stress und unter viel Druck teilweise. Das ist dann eher nicht so schön. Aber generell, Taiwan ist relativ klein, aber es leben da ziemlich viele Leute ziemlich gedrängt so zusammen. Es ist eben so sehr so städtisch irgendwie. Also es gibt viele große Städte. Also diese urbane Kultur erlebt man da viel, viel mehr als hier in Deutschland. Es ist schwieriger, mal Plätze zu finden, wo es ruhig ist, wo man mal in die Natur gehen kann, obwohl es ja auch schöne Landschaften gibt, zumindest in Zentral-Taiwan, wo die Berge dann sind. Aber im Generellen, so wie dieser Pace ist im Leben, also diese Geschwindigkeit dort, ist ziemlich viele Leute eben auf engem Raum. Auch trotzdem auch ist das Land ziemlich gut hochentwickelt, viele moderne Sachen da.
Gibt es denn auch was von der Region, für die du arbeitest, also Eurasien, Zentralasien, so dieser ganze Bereich? Was kriegst du da tatsächlich auch von Kultur, von Lebensumständen der Leute mit, wo du sagen würdest, ja, das ist eigentlich total klasse, da können wir uns echt auch mal eine Scheibe von abschneiden, da können wir gerne was von lernen?
Gute Frage. Ja, ich glaube schon, dass viele Volksgruppen ein starkes Gemeinschaftsgefühl haben und einfach nicht dieser Individualismus, wie er bei uns vielleicht in den westlichen Ländern vorherrscht, dass der da nicht so stark ist und Leute sich dann auch gegenseitig mehr unterstützen, mehr helfen, dass die Gemeinschaft vor Ort und die Familie noch einen höheren Stellenwert vielleicht hat als bei uns. Ja, das ist schon in einigen Regionen der Fall. Aber das kommt eben auch ganz darauf an, auf den Kontext, aber dass dann einige schon auch sehr darauf konzentriert sind, ihre alten Traditionen dann aufrechtzuerhalten und zu bewahren.
Jetzt hast du sicherlich habt ihr in eurem Leben immer wieder Veränderungen auch miterlebt. Du hast es ein paar Mal schon angedeutet, Jobwechsel, Umzug, verschiedene Länder, Planänderung. Wie geht's dir damit? Wie gehst du, wie geht ihr damit um, wenn sich Dinge vielleicht unvorhergesehen verändern?
Ja, ich würde sagen, in den letzten Jahren war meine Arbeit recht stabil und da gab es nicht so viele Planänderungen und so viele Probleme, auf die ich mich hätte einstellen müssen. Aber klar, in den Jahren davor, auch wo wir diese Ausbildung gemacht haben und so, da gab es dann schon auch viele Veränderungen. Wir sind dann auch einige Male umgezogen und das ist nicht leicht. Also das stresst manchmal dann auch innerhalb von der Familie jeden Einzelnen auf eine unterschiedliche Weise. Also das ist nicht immer so, dass man da immer gleich gut damit umgeht. Ja, ist immer auch eine Herausforderung, das denke ich schon. Aber man muss dann immer wieder versuchen, an Gott auch dran zu bleiben, am Glauben dran zu bleiben, seine Kraft dann daraus zu ziehen und auch mal für sich dann immer Zeiten zu finden, wo man mal ein bisschen allein sein kann, ein bisschen ausruhen kann, entspannen kann, um einfach auch wieder aufzutanken. Das ist dann eben auch in solchen Situationen wichtig. Da geht jeder auch anders damit um. Manche Menschen sind eben sozialer und brauchen viele Leute um sich herum. Ich bin eher der Typ, der eben auch mal Ruhe braucht und mal eine Wanderung allein im Wald macht oder so.
Also auch manchmal sehr, sehr naturverbunden, vielleicht so auch als bewusster Ausgleich, oder ist einfach vor allem die Ruhe das Schöne beim Wandern?
Ich liebe schon die Natur sehr. Auch wir wohnen hier in einer sehr wunderschönen Gegend, am Fuße des Südschwarzwalds. Und ich bin so gern draußen im Freien, weil ich ja sonst auch den ganzen Tag im Büro dann eben arbeite. Und genau, wenn es am Wochenende dann mal die Gelegenheit gibt, bin ich auch gern mal draußen und fahre entweder eine Runde mit dem Fahrrad oder wandere so ein bisschen durch die Gegend. Genau.
Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eine wichtige Abwechslung einfach ist, wenn man viel im Büro ist und vor allem auch viel vor einem Bildschirm ist. Und was mich dann auch nochmal zu dem Punkt bringt, du hast vorhin auch gesagt, was so deine oder eine deiner Hauptaufgaben ist, ist so auch das Erstellen von Bibel-Apps. Wie siehst du das selber? Nutzt du lieber das gedruckte Buch oder liest du selber auch in den Apps für dich ganz persönlich? Was ist so da deine Herangehensweise?
Ja, also ich persönlich nutze eigentlich lieber die gedruckte Bibel zum Lesen, das muss ich sagen. Aber das ist auch unterschiedlich für unsere Zielgruppe. Der Vorteil für unsere Zielgruppe, für die Volksgruppen, für die wir auch diese Apps machen, ist, dass diese Apps eben auch noch andere Funktionen mit enthalten, die ein gedrucktes Buch eben einfach nicht hat. Zum Beispiel gibt es eine Menge Leute, die das nicht so gerne lesen, aber lieber Sachen anhören. Und wir können eben auch diese Tonaufnahmen, also diese Hörbibelinhalte mit in diese Apps integrieren. Also man hat dann eben Text, man hat das Audio und man hat eben auch noch andere Funktionen. Man kann sich irgendwie so eine Erinnerung auf dem Handy noch machen, dass man einmal am Tag irgendwie dann erinnert wird, doch die Bibel zu lesen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man Bibelverse mit anderen teilen kann. Man kann so diese Versbilder erstellen. Das kann man ja mit einer normalen Bibel dann eben auch nicht machen. Man kann also dann anderen diese Bibelverse über soziale Medien schicken zum Beispiel, und man kann auch zum Beispiel Videos noch mit reinmachen in die Apps oder Links zu welchen Ressourcen dann noch, und das ist schon auch cool. Und weshalb wir auch diese Apps machen, ist, weil in einigen Ländern es gar nicht so leicht ist, an der gedruckte Bibel zu kommen, oder vielleicht die Leute das nicht machen würden, in den Buchladen zu gehen, um nach einer Bibel zu fragen. Aber im Internet ist man eben auch anonymer und kann dann eben so eine App auch vielleicht durch Zufall finden und dann einfach mal probieren, was steckt denn da dahinter, hinter der Bibel, hinter dem Wort Gottes. Und wir hoffen eben, dass dann viele Leute das auch wahrnehmen, annehmen und ja, dann von Gottes Wort eben auch auf diese Weise berührt werden.
Bekommst du irgendwie eben mit, wie oft diese Apps auch runtergeladen oder auch gelesen werden und genutzt werden und was das vielleicht dann auch ja innerhalb der Volksgruppen auch bewirkt? Habt ihr da irgendwie so mal auch ein Feedback oder ist das eher schwierig nachzuvollziehen?
Ja, teils, teils. Also wir bekommen schon mit, wie viele Leute diese Apps geladen haben, aber es ist nicht immer so leicht zu messen, was für eine Wirkung hat das jetzt gehabt. Und manchmal lassen Leute einfach Kommentare dann auch. Zum Beispiel im Google Play Store kann man dann sehen, dass Leute einen Kommentar geschrieben haben und sich halt bedanken dafür, oder andere, manchmal ärgern sich auch darüber und hinterlassen negative Kommentare. Aber ja, es ist jetzt genau zu messen. Man kann jetzt schon in den Apps auch noch eine Funktion einbauen, wo man dann mehr nachvollziehen kann, natürlich auch anonym, welche Kapitel oder in welchen Büchern hat jetzt jemand gelesen, welche Audiodateien hat jemand angehört. Das kann man dann auch noch nachvollziehen. Da kann man dann gewisse Schlüsse schon auch draus ziehen. Aber ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, dass man nicht so ein gutes und genaues Feedback hat und dann hofft, dass es trotzdem eben auch bei den Leuten gut ankommt und Veränderungen bewirkt.
Man kennt es vielleicht von gedruckten Büchern, wenn die gedruckten Bibeln fertig sind, gibt es manchmal so Übergabefeiern, je nach Kontext. Das stelle ich mir bei den Bibel-Apps jetzt ein bisschen schwierig vor. Vermisst du das manchmal oder ist das überhaupt gar nicht so der Gedanke? Oder gibt es das vielleicht doch in irgendeiner Form, dass das gefeiert wird, dass jetzt die Bibel zumindest als Lese-App vorhanden ist?
Ja, ich denke, wenn jetzt die Bibel schon als gedrucktes Buch existiert hat und dann im Nachhinein wird die App gemacht, dann findet in der Regel keine Feier statt. Aber ich war tatsächlich mal auf einer Bibelübergabefeier auch dabei, und zwar in Deutschland. Das war die Sinti-Bibel. Und da wurde die Veröffentlichung der gedruckten Bibel gefeiert, und zur gleichen Zeit konnten wir dann auch die Apps veröffentlichen und mit vorstellen auf dieser Übergabefeier. Und das war eine coole Sache. Das war also bis jetzt meine einzige Bibelübergabefeier, auf der ich teilgenommen habe. Und das war schon auch ein cooles, als richtiges Privileg habe ich das auch empfunden, dass ich in der Lage war, also eben auch für die Sinti in ihrer Sprache diese Apps zu produzieren. Und ich habe jetzt letztens auch dieses Jahr an einem Projekt mitgeholfen in Madagaskar, was eigentlich sonst gar nichts mit unserer Region, ehemalige Sowjetunion, zu tun hat. Aber da war es auch so, dass ich dann Leuten in Madagaskar geholfen habe, Apps zu entwickeln, und noch helfe, weitere Apps zu entwickeln. Und auf dieser ersten Bibelübergabefeier, die für eine von den Sprachen Madagaskars im Juli stattfand, da haben die das auch so gemacht, dass die quasi das gedruckte Buch vorgestellt haben, dass sie diese Feier hatten der Bibelübergabe und dann zu der gleichen Zeit eben auch die Apps unter die Leute gebracht haben. Und da hatte ich auch Fotos dann bekommen, wo man gesehen hat, wie die ja auch ganz begeistert diese Apps dann weitergeben und wie die sich gefreut haben, dass es überhaupt in ihrer Sprache mal was auf dem Handy eben gibt. Also das war für die auch eine Offenbarung irgendwie, und dass das dann eben das Wort Gottes ist, was es als erstes gibt in ihrer Sprache auf den Handys, auch in Audioform, das ist schon eine coole Sache.
Denkst du, das ist grundsätzlich auch was, was sich in den nächsten Jahren noch weiter so ausbauen wird, dass tendenziell mehr Apps erstellt werden oder veröffentlicht werden, anstatt gedruckter Bücher? Oder wie schätzt du das ein, als jemand, der ganz nah dran ist an dem Thema?
Es gibt teilweise sogar jetzt einige Projekte, wo wir zuerst die Bibel als App veröffentlicht haben und wo es noch nicht mal ein gedrucktes Buch daneben gibt. Das sind dann aber nur einige Bibelteile, wo man dann ja auch mal testen kann, wie reagieren die Leute drauf. Und das waren jetzt auch Projekte, wo die Sicherheitslage ein bisschen schwierig ist, in einem Land mit eingeschränkter Religionsfreiheit. Und da haben wir tatsächlich, also diese Leute vom Projekt haben dann das Experiment gemacht, bevor überhaupt was gedruckt wurde, zuerst mal die Bibel als App zu veröffentlichen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass gedruckte Bibeln nach wie vor ihren Platz haben und auch nicht in dem Sinne von Apps jetzt abgelöst werden. Ich denke, das ist immer noch gut, sich mit einer Bibel in eine ruhige Ecke zurückzuziehen, mit einer gedruckten Bibel. Ich glaube, man wird dann auch weniger abgelenkt. Der Nachteil bei Apps sehe ich schon darin, dass man sich beim Bibellesen dann auch schnell ablenken lässt. Da kommen dann irgendwelche Nachrichten zwischenrein und man denkt an irgendwas und checkt das noch schnell auf dem Handy. Also ich glaube, das ist auch nicht jetzt ein Ersatz für eine gedruckte Bibel. Nee, das denke ich da tatsächlich nicht.
Du beschäftigst dich ja auch grundsätzlich so ein bisschen mit Technik, auch im Bereich Bibelübersetzung. Hattest auf jeden Fall mal was zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz geschrieben, wie die zurzeit auch schon mit in der Bibelübersetzung eingesetzt wird. Kannst du da vielleicht uns auch nochmal mit reinnehmen, wieso da der aktuelle Stand ist und wo es vielleicht da auch in ein paar Jahren noch hingehen könnte, was so da Tendenzen sind, von denen wir vielleicht gar nichts wissen?
Ja, die künstliche Intelligenz ist ja jetzt ein riesengroßes Thema auch in der Öffentlichkeit und man könnte dann schon auf den Gedanken kommen, ja, warum kann die künstliche Intelligenz eigentlich nicht die Bibelübersetzung übernehmen? Warum kann KI die Bibel übersetzen? Warum müssen wir noch so einen großen Aufwand betreiben? Aber es ist tatsächlich so, also das wird wahrscheinlich nie möglich sein, denn künstliche Intelligenz funktioniert nur, wenn man sie mit einer großen Menge von Daten füttert. Und in Minderheitensprachen, da gibt es einfach entweder gar keine Daten oder fast keine Daten. Und von daher kann die KI eigentlich, hat nichts, womit sie beginnen könnte, zu übersetzen. Und außerdem ist es natürlich auch mega wichtig, dass man diese ganzen kulturellen Feinheiten kennt, dass man die Sprache richtig versteht. Es kann eigentlich immer nur von Einheimischen gemacht werden, der Job der Bibelübersetzung, die sich wirklich in ihre Sprache reindenken, in ihre Kultur, die aus ihrer Kultur heraus das machen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach auch eine große Hilfe, was KI mittlerweile alles kann. Bei SEL sehen wir KI als eine Art Co-Pilot oder als Assistent, der praktisch im Bereich Bibelübersetzung in den verschiedenen Stufen einfach da mit helfen kann. Ich nenne mal ein Beispiel. Es ist in vielen Projekten der Fall gewesen, dass zuerst das Neue Testament übersetzt wurde. Und wenn dann das Neue Testament schon übersetzt worden ist, dann macht man sich irgendwann an das Alte Testament auch noch ran, weil es ist schon immer das Ziel, dass auch die ganze Bibel vorliegt für die Menschen. Und jetzt kann eben die KI, wenn sie eben diese Daten vom Neuen Testament schon hat, zum Beispiel Entwürfe erstellen für Bücher des Alten Testamentes. Wir nennen das dann Entwurf 0. Es wird wirklich so als ein Entwurf angesehen, an dem noch jede Menge dann gemacht werden muss. Also da müssen viele Überprüfungen gemacht werden. Genau, das ist dann also nur die Basis erstmal. Aber es kann Übersetzern schon erstmal helfen und kann den ganzen Prozess ein Stück beschleunigen. Ja, genau. Das ist also eine Anwendung. Und dann gibt es auch noch Anwendungen, wo die KI helfen kann, beim Überprüfen von Bibeltexten, wenn der Übersetzungsberater jetzt die Bibeltexte durchgeht mit dem Team zusammen, um jetzt eben zu schauen, sind da irgendwie noch Unstimmigkeiten drin, muss hier noch was verbessert werden. Da kann die KI auch mithelfen und ein paar Sachen eben rausfinden oder betonen oder so, dass es leichter ist, dann bestimmte Fehler zu finden und die dann eben zu korrigieren. In Sachen Tontechnik, da kann man auch KI in Zukunft einsetzen. Zum Beispiel habe ich jetzt mal so was gehört, wenn jetzt eine Tonaufnahme gemacht wurde von einem biblischen Buch und da war der Fall, dass also ein Sprecher im Namen von Gott ständig ein bisschen falsch ausgesprochen hatte. Und wenn man jetzt da manuell durchgehen müsste und müsste jedes Mal, wo der diesen Namen falsch ausgesprochen hat, das dann nochmal ausbessern, das ist ganz schön aufwendig und da kann eben die KI helfen, dann an diesen Stellen, wo dieser eine Name ständig falsch ausgesprochen wurde, diesen Namen genau mit der richtigen Stimme dann eben ersetzen, wie das dann stimmt, damit das richtig ist. Und ich denke schon, dass wir stehen da gerade noch am Anfang in unserer Organisation, aber ich denke schon, dass wir da in Zukunft auch noch mehr Ressourcen reinstecken, noch mehr Anstrengungen unternehmen, damit KI noch gezielter eingesetzt werden kann, ohne eben jetzt den Menschen abzulösen, weil das wird nicht möglich sein. Das ist ja natürlich nicht Sinn der Sache.
Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was da noch in Zukunft auf uns zukommt in der Hinsicht, damit wirklich Menschen schneller nochmal einen Zugang zur Bibel in ihrer Sprache bekommen. Egal in welcher Form, ob als Buch oder als App. Das ist spannend. Jetzt hat man ja manchmal so das Bild, dass wenn man im Ausland ist, es ist einfacher sein könnte, so seinen Unterstützerkreis zu pflegen. Die Arbeit von Wycliffe finanziert sich ja auch komplett über Spenden. Das heißt, Mitarbeiter suchen sich ihren eigenen Trägerkreis, damit die Arbeit mitfinanziert werden kann. Und ja, wie ist das für euch, das aus Deutschland zu machen? Merkt ihr da manchmal auch so Herausforderungen oder Hindernisse auch in der Kommunikation mit Unterstützern oder mit potenziellen Unterstützern? Sie sagen ja, ihr lebt doch in Deutschland, ihr seid da doch irgendwie angestellt. Wozu sollte man euch da noch unterstützen oder erlebt ihr das gar nicht?
Ich denke schon, dass man das ab und zu erleben kann, aber bei uns ist es eigentlich nicht so oft der Fall gewesen. Und wenn man eben das auch gut kommuniziert, woran man beteiligt ist und was genau man macht und was für eine Wirkung das auch hat und wie wichtig das eben auch ist in der Arbeit von Wycliffe allgemein, dann, ich glaube, verstehen die Leute das schon. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen den Vorteil, dass ich eben für viele Projekte arbeite und dann auch Berichte aus verschiedenen Volksgruppen dann eben auch verwenden kann. Aber bei uns ist es tatsächlich auch so, dass die meisten Spenden kommen bei uns oder die meiste Unterstützung kommt bei uns tatsächlich aus dem Ausland. Und zwar haben wir auch Unterstützer in Taiwan durch meine Frau und auch in Nordirland, wo wir früher mal gelebt haben, da haben wir Unterstützer dann und teilweise noch ein paar andere Unterstützer auch aus der Schweiz. Und wir sind eigentlich Gott auch super dankbar, dass er uns diese vielen Kontakte gegeben hat, alle Unterstützung dann eben auch zu haben, die wir für unseren Einsatz brauchen.
Danke, Michael, für diese Einblicke. Und wir dürfen gespannt sein, was einfach auch mit dem, was du tust, für andere Länder, für andere Menschen, für Völker in anderen Erdteilen, was daraus noch passiert und wie das auch da in Zukunft noch weitergeht. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Danke euch, die ihr bei dem Podcast hier zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback schreibt, gerne an podcast@wycliffe.de. Bewertet auch gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt, da, wo ihr den hört. Das freut uns dann auch sehr. Auch wenn ihr selber nochmal Fragen habt, wenn ihr mehr auch vielleicht nochmal über Michael wissen möchtet, wenn ihr konkrete Fragen habt, die wir hier jetzt in dieser knappen halben Stunde nicht beantworten konnten, dann schreibt sie uns gerne. Wir leiten das weiter und dann wird Michael sie sicherlich auch gut beantworten können. Danke für eure Zeit, die ihr hier investiert zum Hören. Danke dir nochmal, Michael, für deine Zeit, die du investiert hast zum Erzählen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.